Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Regierung wird wegen der Corona-Pandemie die Haltung zum Staatsetat 2020 ändern. Das Wirtschaftswachstum im nächsten Quartal sollte laut Präsident kein Minus sein. Richtlinien sind wichtig, um Corona in Schulden zu verhindern. Die Regierung plant neue Reisfelder in Zentralkalimantan. Deutsche Botschaft unterstreicht wichtigen Coronavirus-Test gegen Pandemie und neue Normalität. Mexiko und Brasilien verzeichnen zurzeit den höchsten Anstieg an Covid-19-Fällen. Und zu den Einzelheiten. Die Regierung plant die Haltung zum Staatsetat 2020 durch die Covid-19-Pandemie zu ändern. Präsident Joko Widodo mahnte, dass diese Änderung auf rechenschaftspflichtige Weise vorgenommen werden müsse, damit sie glaubwürdig sei. Die Erholung der indonesischen Wirtschaft während der Covid-19-Pandemie ist weiterhin im Fokus der Regierung. Präsident Joko Widodo hat seinen Ebenen befolgen, bat ein Programm zur Verbesserung der angeschlagenen nationalen Wirtschaft zu entwickeln. In einer geschlossenen Kabinettssitzung am Mittwoch, den 3. Juni im Merdeka Palace in Jakarta, gab Präsident Joko Widodo zu, Berichte erhalten zu haben, wonach die verschiedenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und zur wirtschaftlichen Erholung zusätzliche Ausgaben bewirkt werden haben, die die Erhöhung des Staatsetatsdefizits hervorgerufen haben. Der Präsident wies seine Mitarbeiter darauf hin, die geplante Änderung der Haltung des Staatshaushalts genau zu berechnen, damit der Staat seiner Rechenschaftspflicht nachkommen könne.
Terkait perubahan postur APBN tahun 2020, saya mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan COVID.
Im Zusammenhang mit Änderungen in der Haltung des Staatshaushalts 2020 kann ich verschiedene Covid-Maßnahmen und eine wirtschaftliche strategische Erholung melden, die zusätzliche Folgen für die Ausgaben haben, was die Auswirkungen des APBN-Defizits erhöhen. Ich bitte den koordinierenden Wirtschaftsminister, Finanzminister und die Behörde für die nationale Entwicklungsplanung BAPNAS, die Berechnungen sorgfältig detaillierter und reifer gegen verschiedene fiskalische Risiken in der Zukunft zu gestalten. Ich möchte betonen, dass Änderungen am Staatsetat sorgfältig, transparent und rechenschaftspflichtig durchgeführt werden, damit der Staatsetat 2020 aufrechterhalten, vertrauenswürdig und glaubwürdig ist. In Bezug auf Änderungen in der Haltung des Staatsetats 2020 erklärte die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati, dass die Regierung eine Reihe von Maßnahmen gemäß der Anweisung von Präsident Joko Widodo sowie der Behörde für das Budget des Parlaments und der Kommission 11 des Parlaments unternehmen werde. Der indonesische Präsident Joko Widodo forderte die sofortige Umsetzung verschiedener Programme zur Erhöhung der Volkswirtschaft PEN, damit das Wirtschaftswachstum im zweiten, dritten und vierten Quartal dieses Jahres nicht weiterhin zurückging und sogar auf das negative Niveau. Das sagte Joko Widodo gestern, als er eine virtuellen geschlossenen Sitzung im Merdeka Palace in Jakarta leitete. Der Präsident hofft, dass sich die Binnenwirtschaftsaktivitäten mit verschiedenen PEN-Programmen bald vom Druck einer neuen Coronavirus-Pandemie oder Covid-19 erholen und beschleunigen können. An dieser Sitzung nahmen der Vizepräsident Maruf Amin, der Minister des Kabinetts, der Gouverneur der indonesischen Zentralbank Peri Warjio und der Leiter des Kommissarrates der Finanzdienstleistungsbehörde OJK Wimbo Santoso teil. Einige von der Regierung geplante nationale wirtschaftliche Erholung umfassen die Bereitstellung von Zinszuschüssen für Klein- und Mittelunternehmen UMKM, die Platzierung staatlicher Mittel für von umstrukturieren betroffenen Banken, die Gewährung von Betriebsmittelkrediten und die Einbeziehung von Stadtkapital für Staatsunternehmen zu staatlichen Investitionen im Betriebskapital. Das Ministerium für Frauenbefähigung und Kinderschutz, PPPA, will einen Diskurs über die Wiedereröffnung der Bildung für das neue Schuljahr 2020-2021 am 13. Juli 2020 hervor. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Rechte der Kinder in neuer Normalität in der Schulen noch zu erfüllen sind. Nachher Abgeordneter für Kinderschutz im Ministerium für PPPA sagte am Mittwoch, den 3. Juni, in einer Presseerklärung an die Republika, dass die Eltern von Schülern besorgt seien, weil die Daten eine hohe Anzahl neuer Fälle von Covid-19-Patienten aufzeigen. Basierend auf Daten der Arbeitsgruppe zur Beschleunigung des Umgangs mit Covid-19 betrug der Prozentsatz der betroffenen Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren und 6 bis 17 Jahren 2,3%, während 5,6% der Gesamtzahl der Personen betroffen seien. Dies sei ein Beweis dafür, dass auch Kinder in dieser Pandemiesituation bedroht seien. Daher müsse man ihnen eine gemeinsame Aufmerksamkeit liefern. Die Regierung wird neue Reisfelder auf den Mooren in Zentralkalimantan zu bauen, um die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln aufrechtzuerhalten. Der Koordinierungsminister für Wirtschaft Erlangga Hartarto sagte in Jakarta in Bezug auf Pläne zur Entwicklung neuer Gebiete oder zum Bau neuer Reisfelder, man werde auf 255.000 Hektar in Zentralkalimantan anpflanzen. Erlangga teilte dies mit, nachdem er an einem geschlossenen Treffen zum Thema Fortsetzung der Diskussion über die Antizipation des Bedarfs an Grundnahrungsmittel unter der Leitung von Präsident Joko Widodo teilgenommen hatte. Zuvor berichtete Erlangga, dass er in Kalimantan 300.000 Hektar Torf für neue Reisfelder gebe. Dazu sagte der Landwirtschaftsminister Syahrul Yassin Limpo, das Landwirtschaftsministerium sei bereit, die Entwicklung von Torfsümpfen in Zentralkalimantan zu bewältigen. Syahrul erklärte auch, dass Präsident Joko Widodo die Entwicklung einer Fläche von etwa 250 bis 300.000 Hektar angeordnet habe. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Indonesien, Peter Schuf, sagte am Dienstag, den 2. Juni, bei einer virtuellen Diskussion in Jakarta, die vielen Covid-19-Untersuchungen hätten dem Land geholfen, die Auswirkungen der Pandemie zu verringern und eine neue Lebensweise, ein Begriff, der jetzt als neue Normalität bekannt ist, zu führen. Die Bundesregierung führe seit April nationale Corona-Tests durch Schnelltests durch. In Deutschland, einem Land mit rund 83 Millionen Einwohnern, werden täglich mindestens 120.000 Abstriche durchgeführt. Die Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass am 27. Mai 2020 die Zahl der Personen, die sich einer Coronavirus-Untersuchung unterzogen haben, ungefähr 3,9 Millionen Menschen erreicht haben. Der Corona-Schnelltest ist zu einem wesentlichen Instrument der Vorsorge geworden, bis Impfstoffe und Covid-19-Medikamente entdeckt werden, insbesondere seit die Aktivitäten der Gemeinde und des Unternehmenssektors wieder aufgenommen worden sind. Botschaftsschiff zufolge werden die Ergebnisse der Prüfung Daten für politische Entscheidungsträger sein, um zu bestimmen, wie die Einschränkungen auferlegt werden. Die mexikanische Gesundheitsbehörde verzeichnet 3.891 neue Fälle in Corona-Infektionen. Dies ist ein neuer Rekord von zunehmenden Infektionsfällen im Land. Am Mittwoch, den 3. Juni, berichtete Mexiko auch über 420 Patienten, die an Covid-19 starben. Insgesamt hat Mexiko bisher 97.326 Infektionsfälle und 10.637 Todesfälle. Zuvor berichtete die mexikanische Gesundheitsbehörde, die tatsächliche Zahl konnte noch höher sein. Brasilien stellte auch einen neuen Rekord für den Tod wegen Covid-19 auf. Das brasilianische Gesundheitsministerium gab an, dass in den letzten 24 Stunden 1.262 Covid-19-Patienten gestorben sind. Die Infektionsfälle in lateinamerikanischen Ländern nahmen ebenfalls um 28.936 Fälle zu. Das brasilianische Gesundheitsministerium gab bekannt, es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus im Land verlangsame. Bisher haben die Infektionsfälle in Brasilien insgesamt 555.383 erreicht. Inzwischen hat Covid-19 31.199 Patienten im Land getötet. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.820,90 Rupien. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 14.655,64 Rupien. Der US-Dollar stand heute bei 14.100 Rupien. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 26 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60-85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute Hajj und Covid-19 zum Thema. Die Covid-19-Pandemie lähmte fast alle Aktivitäten von wirtschaftlichen, sozialen bis hin zu religiösen Ritualen. Derzeit ist die Hajj Pilgerzeit in Saudi-Arabien. Covid-19 hatte viele Länder gezwungen, die Abreise ihrer Hajj-Pilger nach Mekka zu überdenken. Darüber hinaus hatte Indonesien als Land mit der größten muslimischen Bevölkerung den Abzug der Hajj-Pilger im Jahr 2020 verzögert. Zuvor hatte die Regierung des Königreichs Saudi-Arabien seit Anfang Mai den Zugang zu Mekka, Medina und Sittah geschlossen, nachdem das Land von Covid-19 getroffen worden war. Die Entscheidung, die Abreise aus dem Jahr 2020 zu verschieben, wurde am Dienstag, dem 2. Juni, vom Minister für religiöse Angelegenheiten, Fahrul Razi, offiziell angekündigt. Er erklärte, dass einer der Gründe COVID-19 war. Erwähnte auch, dass die Gesundheit die oberste Priorität ist. In der Zwischenzeit sagte der Sprecher des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten, Oman Fatur Rahman, die Regierung sei tatsächlich bereit für die Hajj-Saison 2020. Die Verhandlungen über den Transport, die Verpflegung und die Unterkunft in Saudi-Arabien waren zu 97% vereinbart worden. Aber nach dem Appell der saudi-arabischen Regierung wurden alle Zahlungsverträge zurückgehalten. Der Generalsekretär von Muhammadiyah, Abdul Mukti, antwortete auf die Entscheidung der Regierung über die Absage von 1441 Hijri Hajj und sagte, dies sei ein rechtzeitiger Schritt. Er sagte, die Absage verstoße nicht gegen die Scharia, da die Voraussetzungen für eine Hajj-Pilgerfahrt in wirtschaftlicher, gesundheitlicher, geistiger und religiöser Hinsicht sowie während der Reise sicher sein müssen. Der stellvertretende Generalsekretär von Nahdlatul Ulama, Andi Najmi Fuad, sagte, die Entscheidung der Regierung sei angesichts der Situation, die Sicherheit und den Komfort von Hajj-Pilgern nicht garantieren können. Sehr klug. Abgesehen davon dauert die Vorbereitung des Hajj lange und die Regierung des Königreichs Saudi-Arabien hat als Organisator des Hajj keine klare Gewissheit gegeben. Die Entscheidung der Regierung, die Hajj-Abreise abzuhalten, muss gewürdigt werden, da der COVID-19-Impfstoff nicht erfunden wurde. Diese Verzögerung wird jedoch zu einer Hausaufgabe für die Regierung gegenüber Hajj-Pilgerkandidaten wie einer längeren Hajj-Warteschlange und der Haftung des Hajj-Fondsmanagements, die vom Volk bezahlt wurden. Daher ist eine richtige Lösung erforderlich, um Schläger beim Eintritt in die neue Normalität in Indonesien zu vermeiden. Alle indonesischen Bürger, insbesondere die Hajj-Pilger, können die Entscheidung der Regierung verstehen, obwohl die saudi-arabische Regierung bis zu diesem Kommentar noch keine offizielle Erklärung über die Verschiebung der Hajj-Aktivitäten im Jahr 2020 abgeben muss. Hoffentlich kann das Opfer von Hajj-Pilger-Kandidaten, deren Abreise nach Mekka verzögert wurde, als die Essenz des Hajj selbst angesehen werden, nämlich das Opfer, wenn auch nur in Form einer verspäteten Abreise. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. Juni 1917. An diesem Datum wurde der Pulitzerpreis erstmals für die Errungenschaft des Printjournalismus in den USA verliehen. Der Pulitzerpreis gilt als die höchste Auszeichnung im Bereich des Printjournalismus in den USA. Dieser Preis wird als für die Leistungen in den Bereichen Literatur und Komposition vergeben. Der erste Pulitzerpreis wurde am 4. Juni 1917 verliehen und seit einiger Zeit jedes Jahr im April bekannt gegeben. Der Empfänger dieser Auszeichnung wurde von einer unabhängigen Stelle ausgewählt, die offiziell von der Columbia University Graduate School of Journalism in den USA reguliert wird. Diese Auszeichnung wurde von Josef Pulitzer, einem ungarisch-amerikanischen Zeitungsjournalisten und Verleger Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen. Wir kommen zum 4. Juni 1962. Indonesische Truppen wurden zum ersten Mal in West-Papua eingesetzt. Während West-Papua noch unter der Kontrolle der niederländisch-ostindischen Regierung stand, setzte Indonesien eine Reihe von Truppen ein, um es zu erobern. Sie wurden von Major L.B. Modani angeführt. Sie wurden am 4. Juni 1962 im Bezirk Tanah Miring etwa 25 Kilometer von der Stadt Merauke entfernt abgeworfen. Zum Gedenken an den Landevorfall wurde das Elbe Moderne Denkmal von der Gebietsregierung von Merauke errichtet. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Tiananmen Square Protest oder dem Tiananmen Square Massaker von 1989 ab. Der Tiananmen-Platz-Protest ist eine Reihe von Studentendemonstrationen, die vom 15. April bis 4. Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking, Volksrepublik China, abgehalten wurde. Dieser Protest richtete sich gegen wirtschaftliche Instabilität und politische Korruption, die sich dann in demokratiefreundliche Demonstrationen ausbreiteten. Die Regierung hat zunächst keine direkten Maßnahmen gegen die Demonstranten ergriffen. Vom 3. bis 4. Juni zogen Truppen in Richtung Tiananmenplatz, eröffneten das Feuer, zerstörten und verhafteten Demonstranten, um die Situation in der Region zu kontrollieren. Niemand weiß genau, wie viele Menschen getötet wurden. Ende Juni 1989 teilte die chinesische Regierung mit, 200 Zivilisten und mehrere Dutzend Angehörige der Sicherheitskräfte seien getötet worden. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl der Toten zwischen Hunderten und Tausenden von Menschen lag. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Umwelt- und Forstministerin betont die Rolle der Jugendlichen bei der Überwindung des Klimawandels, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die indonesische Ministerin für Umwelt- und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, hat erklärt, dass Indonesien eine umfassende Politik zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens umgesetzt habe. Dieser Schritt wird von der Regionalregierung voll unterstützt. In einer am Freitag in Jakarta eingegangenen Erklärung sagte die Ministerin, dass die Zentralregierung durch das Umwelt- und Forstministerium KLHK weiter koordiniere, beobachte und überwache, um das Ziel der Emissionreduzierung durch das Nationally Determined Contribution, NDC, den nationalen festgelegten Beitrag zu erreichen. Dies stehe im Pariser Abkommen und sei von der indonesischen Regierung durch das Gesetz Nummer 16 vom 2016 ratifiziert worden. Indonesien setzt sich zum Ziel, die Treibhausgasemissionen selbstständig um 29% bis 2030 und mit internationaler Hilfe um 41% zu reduzieren. Interessengruppen in verschiedenen Sektoren und Regierungsebenen, sogar in Städten und Bezirken, führen ebenfalls viele Initiativen zum Klimaschutz durch, um das Ziel der Emissionreduzierung zu erreichen. Die Koordinierung zur Umsetzung von NDCs auf verschiedenen Regierungsebenen wird weiterhin durchgeführt. Auch verschiedene Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wie die Finanzierung des Stadthaushalts, die Verwendung von Dorffonds zur Unterstützung des Klimadorfprogramms Proklim und Klimaschutzaktionen von Städten und Bezirken werden ebenso ergriffen. Dies sagte die Ministerin Siti Nurbaya bei dem internationalen Treffen virtueller Ministerdialog mit lokalen und regionalen Regierungen zur Stärkung der Koordinierung bei der Umsetzung des Pariser Abkommens am Freitag, den 29. Mai 2020. Daran nahmen Vertreter aus verschiedenen Ländern wie Italien, Malaysia, Russland, Großbritannien und China teil. Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 das Thema über Klimawandel und Katastrophenmanagement als Hauptbestandteil des jährlichen nationalen Aufbauplans festgelegt. Dies bewertet das Thema über Klimawandel als genauso wichtig wie die Themen zum Geschlecht, sozialem Sicherheitsnetz und zur Armutsbekämpfung. Der Prozess zum stärkeren Klimaengagement von Städten und Bezirken sowie anderen nicht-parteipolitischen Interesseninhabern ist im Gange. Um diesen Schritt zu unterstützen, steigert Indonesien jetzt die Synergie zwischen den Seiten und schließt die Regulierungen, die versuchen, einen wirtschaftlichen Kohlewert zu realisieren, ab. Ministerin Siti Nurbaya hofft, dass die implementierten politischen Instrumente und durchgeführte Praktiken zur Erholung von der COVID-19-Pandemie zu einem gerechteren sozioökonomischen Zustand und zur Klimaresistenz in Zukunft führen werden. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Tetap ku nikmati indahnya hari.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Voice of Indonesia, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden die weit entfernt liegende Insel Talaut in Nord-Sulawesi besuchen. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, Indonesien für die Welt, in www.voi.co.id. Liebe Zuhörer, Talaut ist eine der weit entfernt liegenden Regionen Indonesien. Sie grenzt an dem Nachbarland Philippinen. Talaut ist berühmt für seinen exotischen Meerestourismus, der im Vergleich zu anderen Regionen in Indonesien auch schön ist. Die Nähe der Menschen zum Meer verursacht die sogenannten Mane-e-Tradition, die von Generation zu Generation in dieser Region weitergegeben wurde. Sie bringt den Menschen bei, ihre Beziehung zur Natur zu erhalten. Liebe Zuhörer, die Bewohner von Kakorotan Inata, die auf den Talaut-Insel leben, glauben, dass die Mane'e-Tradition auf ein großes Erdbeben im Jahr 1628 basiert. Er verursachte einen Tsunami und nur 8 Einwohner überlebten bei dieser Katastrophe. Damals in der Unglückszeit kamen 2 Fremde vorbei. Als beide Blätter im Meerwasser bewegten, kamen Tausende von Fischen zu ihnen. Die Bewohner, die dieses Ereignis sahen, waren erstaunt und baten sie, ihnen beizubringen, wie man Fische fängt. Diese Ausländer waren bereit, sie zu unterrichten und ihnen sogar ihre Angelausrüstung zu überlassen, bevor sie weiter segelten. Seitdem gibt es die Mane'e-Tradition. Liebe Zuhörer, die Mane'e-Tradition findet jeden Mai oder Juni statt. Diese Periode entspricht dem niedrigsten Ebbe-Peak, wenn die sogenannte Ehe-Periode endet. Sie ist eine Zeit des Verbots, Meeres- und Landesprodukte zu entnehmen. Die Ehe-Zeit dauert zwischen 3 und 6 Monaten. Die Mane'e-Tradition besteht aus 9 Stufen, nämlich Maraka Pundangi, das Schneiden von Wild Silent, Mangolom Para, Derbite Cukot, Matuda Tampa Parnechan, Dem Bestimmten des Veranstaltungsort, Mama Biu, der Herstellung von Fangret aus Kokosnussschalen, die an einem Waldseil gebunden sind, Mamoto U Sami, der Verbreitung von Kokosnussblättern in das Wasser, Mamole Sami, dem Ziehen von Kokosnussblättern zu Boden, Manganu Ina, dem Fangen der Fische, Matahia Ina, der Erdstrackverteilung und Sisli Manarma Alama, das Erntedankfest durch Gemeinsam Essen der gefangenen Fische.
Diese meine Tradition ist nicht nur eine Tradition, die von Generation zu Generation in Kakarotan Inata ausgeübt wird, sondern es sind auch erdliche Werte, die den Nachfolgern beigebracht werden. So soll man immer die Beziehung zur Natur zu pflegen. Wenn die Menschen die Natur erhalten wollen, wird die Natur sich zu ihnen großzügig verhalten. Das ist ihre implizite Botschaft. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien von der Voice of Indonesia in Jakarta. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen morgen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
In unserem heutigen Programm Dies und Das stellen wir Ihnen das Thema Die Forschung vom Landwirtschaftsinstitut Bogor IPB und der Universität Indonesien UI behauptet, das Trinken der Orangensaft mit deren Schale das Covid-19-Virus bekämpfen könnte. Gute Nachrichten kommen aus dem Bogor Landwirtschaftsinstitut IPB und der Universität Indonesien. Durch eine Forschung, die durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass das Trinken von Orangensaft mit deren Schalen die Bekämpfung des Coronavirus unterstützen könnte. Zitiert von der offiziellen Webseite vom IPB, führten die Wissenschaftler aus der Fakultät für Medizin der Universität Indonesien UI, Fakultät für Pharmazie UI, dem Biopharmakatropika-Zentrum oder TROP-BRC, der Offenischen Forschungs- und Dienstleistungsinstitution oder LPPM IPB und der Computerwissenschaftsabteilung eine Forschung über Bioinformatik zur Erfindung der Verbindung durch die gegen das Coronavirus COVID-19 wirksames Potenzial hat. Die Professorin vom IPB, Leiterin des Biopharmakatropika-Zentrum oder TROP-BRC, Professorin Irmanida Batubara erklärte, dass die Verbindung auf die Orangenschale eine Flavonoid ist. Einer von der ist das Hesperidin. Es wird angenommen, dass dieses Hesperidin den Schutz gegen Mikroben und Virus anbietet. Sie erklärte dazu weiter, man müsse mehrere Verbindungen aus der Orangenschale im Wasser lösen, sodass sie von uns konsumiert werden kann. Und auch vergessen Sie nicht, die Orange zuerst sauber zu machen. Irmanida fügte hinzu, alle Orangenarten beinhalten Hesperidin, so nicht nur Orangen, aber wir können Zitrone, Limone und andere Arten der Orange benutzen. Diese Forschung wurde vom Team der Fakultät für Medizin der Universität Indonesien oder UI, Fakultät für Pharmazie UI, der Offenlichen Forschungs- und Dienstleistungsinstitution UI und der Computerwissenschaftsabteilung sowie der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaft IPB erarbeitet. Das war dies und das. Wir werden uns zu anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Ada kemismu wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Oh kekasihku, dengarlah aku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasratmu, hasratku di dadaku. Ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Ada kamu.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.